Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge mit Lennart und Lukas. Und wir sprechen heute über Training. Mal was ganz Neues.
Stark.
Radrennen.
Ja.
Und unsere Radrennen, Ausblick auf das, was kommt. Wir sprechen heute über High-Volume, Low-Intensity-Training. Wann ist Training zu viel? Wann ist Training im Lit-Training vielleicht auch zu viel? Wieso ist vielleicht manchmal es nicht vorteilhaft, zu viel Lit und zu intensives Lit zu fahren? Beziehungsweise wann ist es vielleicht sogar vorteilhafter, manche entlastenden Tage dann doch vielleicht ein bisschen mit Volumen zu füllen? Und kann ich auch einen Tag vorm Rennen ein bisschen mehr machen?
Und sollte ich das Ortsschild mitnehmen? Und wenn der Teamkollege ein bisschen zu schnell am Anstieg fährt, soll ich dann mitfahren? Oder soll ich ihm sagen, ja, wir sehen uns oben? Wie optimiere ich das Lit-Training? Das wäre mir so ein Anliegen, dass wir das heute immer besprechen.
Oder so wie Robert Farken in seinem Video zitiert hatte, wenn es über so eine Welle geht, dann musst du auf jeden Fall drüber gehen. Du musst deinen Teamkollegen im Training deine Dominanz ihm mitgeben.
Genau.
Am besten Nasenatmung, big straight.
Am besten im Lit-Training immer die Dominanz zeigen.
Genau das. Jeder Hügel mit Volley, 175er Puls, das ist Lit-Training, korrekt. Oder wie war das denn bei Tour Dietzma? Wer war das denn noch mit so einem Two-Training, der Laktat gemessen hatte? Ja. Oder Sweet Spot?
Jalle.
Und dann mit 7 Millimol was da rumrannte und meinte so, ja, das passt für mich.
Nee, das war nicht. Das habe ich nicht gesehen tatsächlich.
Okay. Das war schon stark.
Angucken.
Das war schon stark. Okay, aber es ist
der Reihe nach.
Der Reihe nach. Es ist ein bisschen was passiert. Wir haben gerade schon gesagt, mittlerweile fühlt es sich an, als wäre eine Woche, ein Monat her. Wir haben gerade in der Vorbesprechung diskutiert, wir nehmen wie immer jetzt freitags auf, das heißt, es sind schon ganze 5 Tage vergangen, seit Roubaix durch ist, und irgendwie war schon so viel wieder passiert, dass ich das Gefühl hatte, grad, okay, was war alles bei Roubaix?
Ich meine, dieser Klassikerphase, wo die Zeit rennt, weil du so am einen Wochenende noch das eine Rennen hast und ja, dann shiftet der Fokus schon zum nächsten, sondern ja, der Tag danach ist schon der Tag oder die Tage vor, jetzt in diesem Fall Amstel.
Ja, oder eigentlich, wenn man es ein bisschen konkret und noch direkter sieht, ich war am Donnerstag früh, ich weiß gar nicht, warum es war, irgendwie ich mitbekommen, dachte mir so, ah, warte mal, gestern war Pfeil von Brabant, also war ja auch Rennen, so. Es war doch gerade erst ein wichtiges Rennen.
Ja.
Es geht Schlag für Schlag.
Ja, genau. Der Reihe nach, Brabant, ich war Brabant vor Ort, da kann ich gleich noch ein bisschen was zu erzählen, aber fangen wir mit Roubaix Männer an. Ja, der langweiligste aller Klassiker dieses Jahr, gefühlt.
Ich habe darüber nachgedacht, ich fände es ein bisschen hart oder unfair auch zu sagen, es ist so langweilig, was ist erwartbar. Ich meine, am Ende passiert auch, machen die einiges richtig.
Klar machen die einiges richtig, aber Jumbo hat auch einiges richtig gemacht am Ende. Gut, ja, ich habe letztes Jahr auch gesagt, es war nie eine langweilige Grand Tour dabei, ja, auch wenn Jumbo alle 3 gewonnen hat.
Ja.
Das Ergebnis jetzt war, finde ich, erwartbar.
Ja.
Also es war auch ein gutes Rennen, würde ich mal sagen. Es war ein spannendes Rennen, bis es dann relativ früh entschieden wurde.
Ja, und es ist sehr, sehr, ich finde es auch beeindruckend. Und da habe ich gleich ein paar Fragen auch für dich nochmal einmal, damit wir einmal darüber diskutieren können. Aber vorweg will ich einmal stellen, wer hat eigentlich Pogacar und Van der Poel mal Anfang des Jahres gesagt, übrigens Leute, so eine Stunde 15 bis Stunde 30, eine super Belastungszeit für ein Solo.
Ja.
Also sind immer diese 1,5 Stunden im Finale, das ist perfected Sweet Spot, so da könnt ihr eure 3,50 bis 3,80 Standgasen und da wird gar nicht herkommen.
Ja, die können das halt mittlerweile. Die haben halt auch gemerkt, dass wenn sie losfahren, müssen die hinten ja auch schneller fahren, um den wieder einzuholen.
Ja.
Und die haben das Gefühl so, okay, diese 1,5 Stunden kann ich mit einem extrem hohen Tempo fahren. Vielleicht ist auch sowas, so ein Effizienzpunkt von Geschwindigkeit.
Ja.
Und weißt du, wenn du noch schneller fahren musst, wird der Windwiderstand so hoch. Das heißt, da ist ein Punkt, keine Ahnung,
für, also so ein Breakpoint,
für 20, für
Cost
40,
of Invest oder sowas,
genau,
ne?
So Cost of Invest. So, wenn ich jetzt das Tempo fahre, die hinten sich nur kurz angucken für eine Weile und mir den Vorsprung geben, dann kann es rein rechnerisch, braucht es das und das, die und die Wattleistung, um überhaupt wieder ranzufahren, und die werden die nicht fahren können.
Ja.
So, das ist
ja, und ich finde, und das ist so ein Punkt, wo ich glaube auch, wo sich Albezin in dem ganzen Rennen auch stark positioniert hat und ich glaube auch einen riesen Vorteil rausgefahren hat, ist so ein bisschen, ich meine, relativ früh haben sie so ein bisschen das Heft in die Hand genommen und haben gesagt, okay, das ist, wir geben auch den Ton jetzt vor, wir fahren auch allesamt vorhin, das kostet ja auch natürlich an Ressource, an Körnern.
Ja.
Aber wenn ich mir jetzt die Datei von Gianni Vermeersch anschaue, der ja auch super viel geleistet hat in diesem ganzen Rennen,
ja,
da sind wir, ist ordentlich auf jeden Fall, aber auch human bei 5 Stunden 45 jetzt, bei 2,80 Average. Der Mann wiegt ungefähr 68, 69 Kilo, vielleicht an die 70 jetzt, vielleicht in Frühjahrsphase.
Schon auch solide.
Ist auf jeden Fall solide. 4,1 Watt pro Kilo im Average, 3,16 normalized. Und du siehst aber halt, bis auf die Phase, ist ganz witzig, weil 60 vor Ziel siehst du richtig diese Spikes da drin, wo sie es mal vorbereitet hatten, sind Auftakt für Van der Poel. Und du siehst aber zwischendurch relativ konstant, bis auf vielleicht 3 Phasen, wo sie sich dann positionieren mussten vor einem Pflasterstück. Und du siehst es ja auch in der Fahrweise, wenn du von vorne fährst, haben wir schon mal drüber gesprochen, du nimmst auch viel mehr Peaks weg, du fährst ja effizienter und smoother durch das ganze Rennen. Und ich habe auch überlegt, unter anderem, weil es war ja so ein bisschen dann, als Van der Poel gegangen ist, dann waren noch so viele Alpecin-Fahrer da vorne. Es hatte so eine Dominanz von früher irgendwie so ein bisschen. Aber dadurch, dass du dieses Invest vorher eingehst, dass du sagst, okay, ich verstecke mich jetzt nicht hinten auf Posi 30 und muss diese ganze Kacke.
Deswegen sind halt noch so viele da vorne.
Deswegen sind noch so viele vorne, genau. Und die haben es irgendwie geschafft, das Feld auf dann 30 Fahrer vor Aachenberg zu dezimieren, was auch ein bisschen strange war, weil ich hatte es erst so ich hatte es nicht live geguckt, ich hatte dann das später alles on-demand geschaut. Genau, Real Life geschaut und ich hatte einmal aber an dem Sonntag gedacht, okay, ich gucke jetzt einmal kurz Aachenberg, weil ich wollte live gucken, was passiert, ne, diese Schikane, was ist los?
Hey, Schikane übrigens hat funktioniert bei der Größe, das war genau so die richtige Gruppengröße, wo die Schikane funktioniert.
Genau das, weil ich hatte so reingemacht und dachte mir so, ich will jetzt hier was Action sehen, wir sind nur 30 Fahrer.
Ja.
Wieso sind nur 30 Fahrer? Was ist denn da passiert?
Dann kann man auch vernünftig um die Schikane
rumfahren. Ja, natürlich, dann jetzt sind die Veranstalter irgendwie bestätigt worden darin. Na, wir haben dieses Invest getätigt und am Ende im Finale sind also super viele Alpecin-Fahrer vor. Jasper Philipsen sieht immer noch super entspannt aus, als Van der Poel auch geht, kann das gut decken und kontrollieren und irgendwie haben sie sich da auch mit diesem Invest in eine günstige Position allesamt gefahren und deswegen auch ein gutes Teamergebnis abgerufen. Ja. Und als Van der Poel gegangen ist, klar, erstmal diese 1,5 Stunden kann er fahren und er fährt auch teilweise effizienter und schneller alleine.
Er fährt auch viel besser um die Kurve. Jede Kurve holt er 5 Sekunden raus.
Ja.
Das ist halt auch krass.
Auf so einen Kurs geht es ja auch.
Ich habe jetzt nach dem Rennen Brabantse Pijl mit auch ein paar Fahrern gesprochen und die sagten halt auch so, es gibt einige Fahrer, da gab es einen Kopfschirmpflasteranstieg oder 2 sogar. Du siehst, dass die viel leisten, aber die kommen nicht vorwärts am Kopfschirmpflaster. Ja. Dann kommen halt so viele Faktoren zusammen. Wie fährst du dieses Pflaster? Und bei Van der Poel ist es halt einfach alles da im Autopilot. Und das, was du gerade beschrieben hast, was Alpecin da richtig gut gemacht hat, das hatte in den ersten Rennen, in den ersten Klassikern, finde ich, Trek halt so gemacht.
Ja.
Trek hat dem Rennen den Stempel aufgedrückt, die waren immer vorne, die waren immer präsent.
Ja.
Es ist so ein bisschen, hau den anderen in die Fresse, wenn du die Chance hast, das zu tun. Mhm. Und wenn du das nicht tust in dem Moment, wo du die Chance hast, dann wirst du gespült und die anderen sind halt gnadenlos. Und so hat es Alpecin gemacht. Wir sind vorne, wir haben die Möglichkeit drauf zu drücken. Wir wissen, hinten kostet es jetzt einige. Klar, drücken wir drauf. Es kostet uns weniger als die Leute, die armen Teufel da hinten, die kurz vor dem Pflasterstück nochmal fast auf Null runterbremsen, dann wieder antreten müssen, mega den Spike auf dem Kopfsteinpflaster vielleicht zerfahren müssen. Jo, also da ist vorne mal irgendwie mit bisschen über Sweet Spot fahren, ist gar kein Problem.
Ja, und da hat auch der Roubaix-Gott auch irgendwie ein Erbarmen mit dem Team gehabt. Die hatten ja wirklich wenig Pech einfach.
Außer Philipsen hatte platt.
Also Philipsen hat platt und wer war es jetzt, der fast in die Hauswand eingekracht ist?
Ah ja, das habe ich gar nicht gesehen.
Ah, okay. Der hat die Linkskurve auf jeden Fall sehr ambitioniert genommen.
Tanja hat mir das erzählt.
Ja, muss ich gleich noch, ich habe den Namen gerade vergessen. Linkskurve sehr ambitioniert genommen, kommt auf diese Bordsteinkante, muss die halt mitnehmen.
Ja.
Ehrlich ausgeklickt, fast gegen die Hauswand gestreift und dabei halt auf dieses Draufspringen auf den Bordstein halt sein, glaube Hinterrad zerdeppert. Dann war der auch irgendwie so ein bisschen raus. Aber wenn du bei so einem, wenn Alpecin einen Stempel aufdrückt, das Ding in die Hand nimmt, investiert, dann sorgst du auch dafür, dass sobald ein anderer Favorit mal irgendeinen Defekt hat, mal irgendwas ist, auch direkt einfach, es doppelt schwer wird für ihn einfach, weil es gibt keine entspannte, ruhige Phase, um da wieder ranzufahren, sondern es ist halt direkt mit Dauerzucht drauf und du musst halt dann als vielleicht gegnerischer Favorit, wenn du dann irgendwie einen Defekt hast und dann ranfahren musst, totales Invest leisten, nur wieder um pari zu kommen, um nicht mal attackieren zu können, einfach auf Null zu kommen und das ist schon irre.
Es macht schon sehr viel Sinn, wenn du die Mannschaftsstärke hast und die Beine dann den Rennen den Stempel aufzudrücken.
Bei so einem Kurs halt.
Also das Heft in die Hand zu nehmen, also die Passivität von anderen, immer dieses Gefühl zu haben, ich warte und hoffe einfach, dass ich jetzt genug spare, damit ich im Finale die Beine noch habe. Das ist heutzutage nicht mehr wirklich möglich. Das ging früher vielleicht, wo das Rennen noch ein bisschen anders gefahren wurde. Aber jetzt ist es wirklich so, die nutzen jede Chance, um den anderen einen einzuschenken, weil es den anderen einfach nochmal mehr wehtut, als dann wirklich das eigene Invest
zu geben. Gerade bei so einem selektiven Kurs wie Roubaix, weil du hast da nicht so viel Vorteil wie glatte, smoother Asphalt, viel Windschatten, sondern es ist halt immer auf diesen Phasen Mann gegen Mann oder Leistung gegen Leistung. Und dann hast du halt die Möglichkeit, wie bei so einer Windkantensituation ja auch, wenn du vorne investierst, lohnt es sich auch mehr. Das ist wie am Anstieg auch. Es lohnt sich halt mehr. Du fährst nicht einfach nur mit den anderen im Hinterrad, sondern du kannst denen halt auch wirklich dein Rennen wirklich in die Hand geben. Übrigens bei Vermeer 1000 Kilojoule pro Stunde, das mal als Orientierung, brauche es für einen Roubaix.
Das ist solide.
Das ist echt solide.
Was mich an Philipsen Stelle krass abfacken würde, wir hatten jetzt 1 und 2 identisch wie vorher. Da denkst du ja auch so, ja, wenn der Typ jetzt nicht mehr sofort losfahren würde, dann könnte ich das Rennen auch mal gewinnen. Bin mal gespannt, wo der hingeht. Es gibt ja verschiedene Optionen, die er hat.
Ist das dann safe? Oder?
Also, nee, es gibt verschiedene Optionen, die er hat. Er kann wechseln, er kann bleiben.
Ja, okay.
Er fordert ein paar Scheine. Und ja, es gibt auch verschiedene Teams, die laut, also ich glaube, Bora ist im Gespräch gewesen. Ralf Denk hat jetzt gesagt, dass er zu teuer ist für sie.
Okay.
Ich mal.
Die Rothoff-Brüder können auch sagen, ja, wir haben aber auch Mathieu, also wir müssen das nicht unbedingt mitgehen. Übrigens ganz toll für alle alle Radhersteller in der Bike-Branche. 2035 habt ihr wieder die Chance, Van der Poel ein Fahrrad unter den Hintern zu setzen.
Ja.
Ein 10-Jahre-Deal mit Canyon.
Ja, es ist halt auch, glaube ich, das macht Canyon auch gut und das macht Alpecin auch gut. Ich meine, mit dem Einstieg von Red Bull kann es auch sein, dass sich Zeiten ändern im Radsport, dass mehr Geld reinkommt, dass man mal irgendwie ein anderes Transfersystem hat und so. Und da ist man, glaube ich, auf Nummer sicher gegangen und hat gesagt, das ist der Vertrag, der läuft jetzt relativ lang und dann sind wir auch safe.
Ich würde gerne mal Mäuschen spielen. Wir können mal wissen, was du machen musst, um einen 10-Jahre-Deal bei Mathieu einzukaufen. Weil da muss ja schon eine Summe hinlegen, wo jetzt auch nicht mehr groß diskutiert wird. Also,
das ist genau. So, das Interessante ist ja der 10-Jahres-Vertrag mit Canyon und ein 5-Jahres-Vertrag mit dem Team.
Ja, genau, mit dem Team, ja.
Das heißt, wenn der, egal wo der hingeht, Canyon geht mit. Also wenn er mal nicht mehr bei Alpecin De Koenig fahren sollte, dann wird Canyon mit zu dem Team gehen, wo der hingeht.
Und das ist echt
spannend. Das ist eine interessante Mechanik im Sport. Aber wir sind abgedriftet in Sportbusiness ist gerade.
Ja, aber da freust du dich doch immer latent, oder? Weil wenn das immer in die Richtung geht, merkt man, dann blühst du so ein bisschen auf. Weil das ist natürlich
endlich mal ein Thema, was mir Spaß macht, diese Trainingswissenschaft und dieses Training.
Kacke.
Ich will jetzt aber hier noch ein anderes Thema ansprechen, wo ich aufblühe. Little Tim Teutenberg.
Yes.
Der Zerstörer der lokalen Crit-Szene ist jetzt auch der Zerstörer der U23-Szene und gewinnt Roubaix U23. Und
du musst es mir gerade sagen, ich habe gerade schon gestanden im Vorhinein.
Du hast es nicht gesehen.
Schande beim Haupt, ich habe es nicht gesehen. Was ist passiert?
Viel konnte man noch nicht sehen. Es gab so einen richtig wackeligen Livestream, der auf Twitch gestreamt wurde.
Ah, okay. Stark.
Und es ist mit einer Dreiergruppe angekommen und hat den Sprint aus der Gruppe dann easy gewonnen, so wie es aussieht.
Mhm.
Hat vorher auch noch relativ viel Recon gemacht, also erst für Track. Arnberg hat er den Tire-Test gemacht und alles, Luftdruck, verschiedene Reifensorten und da er gerade in Belgien war, das war glaube ich die Woche vor Roubaix, haben sie gesagt, ja, und lasst uns das zusammen machen und er ist dann fürs Team die Tests gefahren. Hatte auch, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hier so in diese riesigen Wunden an den Fingern und ja, geile Sache. Also ich sag's immer wieder, es ist cool, dass die hier rumstrahlen in Longerich.
aber auch nicht.
Aber auch, du merkst halt einfach immer wieder, was das für ein Niveau ist. Und du denkst dir so, ja, ich fahre 8 Stunden die Woche.
So. Kannst du mal woanders fahren, bitte?
Und jetzt freuen wir uns natürlich alle, weil mit dem Roubaix-Sieg sollte doch eigentlich langsam mal besiegelt sein, dass bei den Rennen, die nicht auch noch für World Tour ausgeschrieben sind, wie jetzt ein bisschen entspannteres.
At World Tour Team Lidl Track, jetzt nimm den mal bitte.
Irgendjemand kauft den jetzt mal schnell.
Ja, echt so ein anonymes Schreiben an die ganzen umliegenden Teams. Bitte nimm den mal weg
hier. Petition von der NRW Crit-Szene. Das haben alle 47 Fahrer unterschrieben.
Also 47 Elite-Fahrer haben unterschrieben. Nimm den mal weg hier.
Nimm den mal weg.
Ja, darf Longerich aber immer noch fahren.
Longerich kann er immer noch fahren. Longerich wird ja auch fahren.
Ja. Wird er fahren?
Ja, Longerich ist eins seiner. Also nach Roubaix ist das Hauptziel.
Für ist das so?
Ja, das Rennen liegt ihm am Herzen.
Das hat Kölsche Schilderpreis.
Kölsche Schilder.
Wahrscheinlich schnell wie Sau.
Ist echt so, ja. Ja, werden wir wieder sehen.
Oh, schön.
Anderer Legal Track Henker, Niklas Behrens, jetzt am Sonntag in Steinfurt. Wird er am Start sein?
Echt? Oh, ey.
Ey, Steinfurt.
Können wir ganz kurz abdriften in Steinfurt?
Ja, ich hab's hier auf der Meldeliste.
Ja.
140 Leute bei Elite und auch nochmal 2 Millionen bei Amateuren.
Und jetzt mal folgendes Szenario. Oh Gott, ich weiß gar nicht. Doch, ich kann es heute sagen.
Du gehst in der ersten Runde solo an.
Nee, eben nicht. Weil, hast du mal geguckt, wann wir starten, Lennart?
Nee. Wann startet?
11.20 Uhr. Weißt du, wann ihr startet?
Nee.
11.22 Uhr. Einen Scheiß mache ich.
Was?
Wir fahren 64 Kilometer, ihr 97. Einen Kack werde ich tun, weil wenn bei uns eine Gruppe geht, wir haben mittlerweile auch ein paar noch starke Fahrer bei uns, die auch mal ein 350er Schwelle mitbringen. Ganz ehrlich, ihr seid zwei Minuten hinter uns. Wenn bei uns eine Gruppe geht, ja, dann kannst du warten, bis das Taxi von hinten kommt. Es lohnt sich, kein Invest zu gehen.
Als ob wir jetzt dann da gleichzeitig Start
haben. Ich weiß nicht, ob die dann nochmal was ändern, aber wir haben gleichzeitig Start und die Elite, wenn ich es richtig gesehen habe, startet zwei Minuten hinter uns. Es gibt unter den unwahrscheinlichen...
Ich kann nur hoffen, dass du hier jetzt gerade Quatsch erzählst, weil ich habe wirklich... Also in Refrath ist das ja immer ganz witzig, wenn man mit der Elite durch die Amateure durchfährt.
Jagd.
Aber wenn du das in Steinfurt mit 240 Mannfeldern machst... Alter Schwede. Ja... Wir machen hier paralleles Googeln. Lass uns einfach mal weiterreden. Wir starten vor euch.
Oh. Entschuldigung an die Zuschauer. Ich habe
meine Wochenendpläne geändert gerade innerlich.
Ich war woanders, danke. Ich hatte gerade gesagt, weil dann wäre das Invest natürlich gar nicht, was du eingehst, dann wartest du, bis das Taxi von hinten kommt. Es war mal Quadrat Ischendorf vor zwei Jahren, dann haben wir als Amateurfeld ein wirklich Elitefeld, was gar keinen Bock hatte, überholt, also überrundet, diese zwei Minuten zugefahren, das weiß ich auch noch. Und dann ist der Sprecher komplett durchgedreht, weil er gar nicht mehr wusste, was abgeht, hat jegliche Preise sonst wohin verteilt, das war dann komplett random. Und ein abgehangenes Feld, was eine halbe Runde hinter war auf einmal wieder mit im Feld, aber das ist egal. Okay, das heißt, mein Invest ist also zwei Minuten zuzufahren davon.
Boah, was meinst du, was da bei der Nummernausgabe los ist? Wenn da 280 Leute sich für 11.20 Uhr oder 22 anmelden, was meinst du, was da auf der Toilette los ist?
Oh, die ist auch dann so den Gang runter links, das dauert noch so ein bisschen.
Empfehlung an alle Leute, die Samstag hören, geht doch zu Hause aufs Klo.
Kurz als Tipp an der Stelle. Wir wurden auch schon angeschrieben von ein paar Leuten, also wir sind vor Ort, macht auf jeden Fall Bock für die, die jetzt auch so ein bisschen zuschauen wollen. Guckt euch das mal an, weil Steinfurt macht echt Spaß ein bisschen. Da.
Das ist ein gutes Rennen, aber ich glaube, es ist halt irgendwie cooler zu gucken, wenn man im Rennen ist, weil der langen Runde.
Ja, 9 Kilometer.
Ist relativ wenig. Ja. Aber das ist doch gut. Wir fahren 94 Kilometer, also
ich
fahren
65.
Wir. Ja. Schau an.
Hast du noch einen Geheimtipp, wie man es gewinnt?
Ich habe es noch nie gewonnen, deswegen kann ich es dir nicht sagen.
Okay. Beste Platzierung bei dir?
Vierter? Ja, einmal Vierter.
Okay.
Aber eigentlich war ich Dritter, aber habe ich schon mal erzählt, dass ich auf die komische Haltelinie von der.
Ah, jo, stimmt. Hast du aufgehört.
Gesprintet bin wie so ein Volldepp. Ja, das ist echt ärgerlich. So ein Podium in Steinfurt wäre schon cool. Ich mag beide Steinfurter Rennen.
Ich finde das große Steinfurt, da hatte ich, muss ich sagen, noch nie einen Tag, wo ich sagte, es war ein Scheißtag. Also ich habe immer das Gefühl, also da hatte ich immer einen nicht guten Tag von. Also das Rennen mag ich, muss ich auch sagen. Ich liebe diesen Hügel. Es bringt zwar nichts, wenn man da richtig gut ist.
Nee.
Also es ist
doch,
halt
bei dem Hügel muss man immer angreifen.
Den Hügel muss man immer, ich sag mal, es gab Jahre, dann habe ich auch mal versucht, da hatte ich noch ein bisschen besseres Bein, oben über die Kuppe noch mal ein bisschen Gas zu geben. Das Einzige, was du machst, du lässt sechs Fahrer aus dem Feld hinten abfallen, die sowieso nichts im Rennen zu tun haben.
Ich habe letztes Jahr, habe ich mir danach unseren Coach Marc Klaus zur Seite genommen, als er zu wiederholten Male mit seinen Teamkollegen in die Abfahrt so rein attackiert hat, so wo das Rennen am schnellsten ist. Und ich dachte, wenn ihr hier versuchen wollt, eine Gruppe zu initiieren, ähnlich was wir eben besprochen haben, Wattleistung für Geschwindigkeit und
Invest.
Ey, da habe ich ihn auch gefragt, so hey, das geht nicht. Da müsste man einfach mal irgendwie physikalisch ausrechnen, was das Invest da ist und was das Invest zum Beispiel, die Gruppe geht immer im Wohngebiet eigentlich. Finde ich.
Ja.
Also irgendwo da in diesem Wohngebiet und dahinter
Ist der Feldweg.
Der Feldweg.
Die Brücke über der Autobahn, runter,
aber
Schwung
vorher
aufnehmen.
Geht die Gruppe dann schon irgendwie und auf dem Feldweg, nachdem es danach rechts abgeht und dann nach der Kurve das Feld so sagt, so, der erste Feld, ich fahre aber jetzt nicht hinterher, ist ja Wind.
Feldweg ist nämlich ein bisschen schmal, das heißt, da hast du drei Fahrer vorne irgendwie, das heißt, du hast kein massiges, breites Feld, das heißt, bis jemand, der gute Beine hätte, nach vorne kommt, dauert auch wieder ein bisschen, dann gibt es die Rechtskurve, hast einen latenten Wind von rechts, das heißt, links auf der Straßenseite ist Kante und das heißt, immer einer fährt los und wenn der jetzt nicht, der zweite nicht übernimmt, dann hören alle
ich
auf.
Ich habe richtig Puls schon hier, wenn ich an die Rennsituation denke.
Aber auch da wieder, ne, irgendwie, ich habe immer nicht verstanden, wie man das Rennen gewinnt. Also wirklich, wie das funktioniert, wie man das hackt. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche berichten werden, weil ich habe immer nicht verstanden, geht eine Gruppe, ist es eher ein Sprint, kann man das Ding nochmal oben über, also kann man den Hügel nutzen
immer,
oder nicht?
Es geht eigentlich immer eine Gruppe.
Ja.
Ich weiß nicht, wie es, wenn man Amateurrennen ist, aber wahrscheinlich auch.
Auch, weil super viel, habe ich auch gemerkt, super viel Heterogenität und Uneinigkeit im Hauptfeld. Ja, du darfst auf nichts pokern, weil im Amateurfeld fährt keiner mehr, weil es viele halt noch nicht können. Das ist auch in Ordnung so. Und ja. Das ist halt was sehr heterogen. Das sind ein paar Leute, die können vielleicht. Dann fahren die aber so eine Solo-Strahl-Aktion aus dem Feld heraus. Bringt ja auch nichts.
Ja. Kommen wir mal zum zweitwichtigsten Rennen dieses Wochenende, dem Amstel Gold Race.
Ja.
Da ist die Frage, ich finde es interessant, wir haben es gerade bei
Holländische Steinfurt.
Brabantse Pfeil hast du schon angesprochen.
Ja.
Es ist ein super interessantes Rennen, weil es in dem Rennen selber, das ist die Verkörperung des, der Transition von den Cobbled Classics zu den Ardennen Classics. Weil auf der Runde hast du zwei kopfsteinfeste Anstiege und du hast zwei asphaltierte.
Mhm.
Und du siehst anhand der Fahrertypen, einige kommen richtig gut auf dem Cobbled-Anstieg klar, aber auf dem anderen dann wieder nicht. Das heißt, das ist so am Ende die Leute, die vorne waren. Ich war vor Ort und habe Tour de Tietema, Unibet und Tudor ein paar neue, noch geheime Ministry-Gills vorbeigebracht und war dann dort und habe das Rennen geschaut. Und die Leute, die vorne waren, Tim Bellens, Dylan Toyns, Benoit Cousnefroy, das sind genau diese Leute, die können irgendwie beides.
Mhm.
Also die, also in Valens ist ja auch ganz gut gefahren dieses Jahr bei den, bei Flandern und sowas. Toyns auch überragend gefahren.
Ja.
Dann gibt es diesen kranken Typen von Israel Premier Tech, Joseph Blackmore.
Ja,
der hat 2003er Jahrgang, der hat dieses Jahr einfach gesagt, so okay, ich gewinne jedes Rennen, was ich am, wo ich am Start stehe. Tour of Rwanda GC-Sieg mit zwei Etappensiege. Tour of Taiwan, ist jetzt keine krassen Rennen, aber auch im GC gewonnen. Dann Circuit des Ardennes.
Ja.
Das ist schon ein ziemlich krasses Rennen.
Ja.
Walter Limburg Classic auch mal irgendwie solide Achter geworden. Und jetzt Vierter beim Brabantse Pfeil.
Ja, aber typ, hast du auch den letzten Effort gesehen von dem?
Ja, der ist einfach rangefahren.
Aber wie?
Und ich dachte mir so, jo, wer ist das denn?
Also Martijn van den Berg.
Den haben die richtig genutzt.
Voll, oder?
Also übrigens, der Blackmore ist nur im Conti-Team und es ist sein erstes Jahr auf Conti-Ebene. Ja, und letztes Jahr ist der hat anscheinend erst letztes Jahr angefangen, UCI-Rennen zu fahren. Junge, was ist das wieder, für ein kranker Typ?
Als Sportwissenschaftler wieder, oh, fantastische Genetik, ne?
Fantastische Genetik.
Ansprechen von Ausdauerreizen. Aber Marijn van den Berg.
Aber der ist halt schon Cyclocross gefahren.
Ja, okay. Marijn van den Berg fährt solo weg und die Sprecher, hast du die britischen Kommentatoren gehört? Wir regen uns ja manchmal mit Deutschen auf, dass die zu früh den Sieger ausrufen. Und was haben die denn hochgejubelt, dass er gewonnen hat? Oh, eins vor Ziel.
Das war so geil, weil an sich, der ist ein geiles Rennen gefahren, unbestritten. Und der wäre der Schnellste aus der Gruppe gewesen. Wenn der mit der Gruppe ankommt, und der wäre mit der Gruppe angekommen, der hätte das Ding locker gewonnen.
Ja.
Der ist ja nicht mal attackieren gefahren, der ist ja einfach die Führung weitergefahren, die dahinter haben sich angeguckt, auf einmal hat er die Lücke bekommen und dann war so in seinem Kopf so, fahre ich jetzt? Oder
hör jetzt nicht auf.
Ich habe jetzt ein paar Meter und jetzt muss ich durchziehen und dann hat es so lange ein bisschen gedauert. Dann
ist
hat er sich committed, dann musste er aber irgendwie dann noch 1,5 Kilometer schon irgendwie leicht über Schwelle, würde ich mal tippen, fahren und den Anstieg und die anderen haben sich gedacht, ja, wir schieben den so ein bisschen vor uns her.
Die haben die UNO-Reverse-Karte gespielt.
Genau, dann
ausgedribbelt.
Lassen die den so ein bisschen da sich auskotzen. Und vor allem Toyns wusste halt, ich habe noch diesen ultra krassen Typen dabei, den schicke ich dann einfach los, der soll dann fahren.
Ja.
Der schließt dann die Lücke. Er hat auch die Lücke geschlossen, ist auch noch Vierter geworden.
Ja. Die besten Beine hat halt dann Cosnefroy. Also du siehst halt auch.
Alter, der Sprint.
Voll, also der Sprint war.
Die Tür aufgeht, so, alles klar, ich fahr jetzt mal 100 km schneller.
Ja, genau. Kurz genau sehen, der ist noch gar nicht an dem Punkt. Das ist
null.
Wirklich Schmerz.
Alle anderen so, ja, da kommen jetzt noch 800 Watt. Und so, ja, hier sind mal 1,3. Viel Spaß damit.
Bitteschön.
Das war echt krass. Und Pfannenberg war auch witzig, wo er eingeholt wird, wo du so siehst, wo er so anfängt zu aulen und dann so, oh, ich stehe nochmal auf, da kann ich nochmal, oh nein, ich muss mich hinsetzen. Und dann macht er das noch einmal und dann siehst du so richtig, wie er so die Verzweiflungsader auf der Stirn hat und dann so hinten rausgejobbt wird, so ganz ehrenlos.
So einen halben Schlaganfall bekommen und dann kommt die Gruppe von innen und er dreht, wie immer, bis zum letzten Meter wird er irgendwie getreten und bin ich so, und schon zwei
Wochen dran vorbei. Jetzt gleich ab, vielleicht kann ich nochmal im Windschatten, das müsste eigentlich gehen, das geht nicht.
Und wenn ich so der Blick nach rechts so, fuck. Boah, weil jeder, der das halt kennt, dieses Gefühl, der kann so nachvollziehen, was dann in diesem Kopf vorgeht.
Einfach so, du kennst das ja, wenn du irgendwo beim Group Ride attackiert hast und du wirst so eingeholt von der Gruppe und denkst, such mir vielleicht Feuer nochmal mit.
Gar nichts machst du. Aber auch wie du meinst, das Aufstehen, nee, ich steh doch nicht auf,
Dann ist es diese eine Sekunde, wo er aufsteht und dann sich sofort wieder hinsetzt.
Das erzählt so viel über
das ihn. War so reulig, aber das haben die anderen halt gut gemacht, weil sonst hätte er das Ding halt gewonnen, ne?
Ja, genau.
Muss sagen, ist ein geiles Rennen gefahren, ist auch ein geiler Rennfahrer. Ja. Ich finde, der wirkt halt extrem arrogant. Auch er hat eine Etappe gewonnen jetzt letzte Woche da bei der Tour de Pays de Loire.
Ja.
Zwei hat er sogar gewonnen. Und die Jubel, da dachte ich mir so, komm, Bro, beruhig dich mal. Der war auch mal, als ich noch bei Swift tätig war, hatten wir so ein Event, da war er vor Ort und musste so ein Swift-Rennen fahren. Da war er auch nicht der angenehmste Zeitgenosse. Angeblich soll er super nett sein, aber er wirkt halt krass überheblich. Auch ein richtig geiler Rennfahrer, muss man sagen. Mhm. Feier ich. Aber ja, da haben sie ihn genatzt.
Stark.
Hinten gewinnt Michael Matthews, überlegen den Sprint.
Ja. So, aber ganz kurz, richtige Michael Matthews-Move, oder?
Ja.
Ich gewinne dann immer den Sprint auf Platz 8 aus der Gruppe und sie guckt dann auch so, ich hätte auch das Rennen gewinnen können.
Genau.
Jedes
hätte
Mal.
Hätte er auch, wenn das nicht. Ich glaube, er hatte nicht so viel Support an dem Tag. Also er ist relativ viel schon alleine hinterhergesprungen und sowas.
Mich würde gerne mal die Statistik interessieren, wie häufig er den Feldsprint gewonnen hat hinter einer Gruppe.
Also
Wie bei einem profilierten Rennen, genau. Ja, der ist ja wirklich seit Jahren genau dieser.
Ja. Wie Überleitung zum Amstel. Wir haben ja mit Amstel angefangen. Mathieu van der Poel fährt Amstel und Lüttich. Amstel, wissen wir, dass er gewinnen kann?
Ja. Boah, ey, ich habe damals, egal.
Nicht nochmal, ja.
Ja.
Okay, wir wissen es beide, das war.
Ja, oh. Ich hab im Bett geguckt. On demand nochmal und ich habe mich gestanden.
Ja, ich habe auch gedacht, was passiert? Aber egal, das können sich alle nochmal angucken.
2020, egal.
Nee, 19 oder 18.
Im holländischen Meistertrikot.
Holländischen Meistertrikot.
Herrlich.
Ja. Da sprechen wir gar nicht so viel über Amstel. Amstel ist Amstel. Ich finde es geil, dass sie nicht den Cowback am Ende hochknallen und dann ist da Finale, sondern das Rennen wird jetzt in den letzten Jahren auch ein bisschen früher eröffnet. Am Ende, die letzten Jahre ist genau wie beim Flash Ballon. Alle warten, alle wissen es wird halt an dem letzten Anstieg entschieden.
So eine Aufbrechung von den Traditionen, die aber meistens dazu führt, dass das Rennen dynamischer und spannender wird.
Genau. Mhm. So, und dann ist die große Frage, er fährt auch Lüttich.
Lüttich.
Er fährt auch Lüttich und kein Remco, mal gestürzt. Roglic ist fraglich, aber sitzt halt schon wieder auf dem Rad.
Was hältst du von Moritz?
Ich halte viel von Pogacar.
Okay, sowieso. Tolle Antwort.
Du versuchst jetzt hier mit deinem Moritz um die Ecke zu kommen, nachdem du den letztes Mal bei Sanremo nicht auf dem Schirm hattest als Vorjahrsieger. Versuchst wieder gut zu machen, ne? Hey Matej, ich weiß, du bist ein guter Fahrer. es gibt viele Favoriten.
Ja.
Das Einzige, worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist wahrscheinlich eine der besten Chancen für Van der Poel, weil er eine überragende Form hat und weil die Konkurrenz ist immer noch krass, aber wenn die ein bisschen weniger krass ist als sonst oder als sie hätte sein können. Also ich glaube,
was ist das dann für ein Rekord, wenn er da alles macht? Gibt es da den schon?
Nee, aber es ist halt ein entscheidender Schritt in Richtung alle Monumente mal gewinnen.
Ja, ja.
Weil dann fehlt ihm nur noch Lombardei,
ja.
Und das wird natürlich sehr schwer, aber da kannst du als Van der Poel schon nochmal irgendwie so gegen Ende der Karriere all in gehen und mal so 5 Kilo abhungern und hoffen, dass es gut geht.
Ja, das und auch mal die typische Van der Poel-Saison, so ein bisschen früher, dann kurz Pause, irgendwas bei der Tour und dann nochmal WM und Spätsommer, Herbst halt, ne?
Ja, also ich glaube, die Konkurrenz, ich habe ja gerade gesagt, da ist es nicht so krass für heutige Zeiten, weil wir haben gefühlt so viele krasse Fahrer aktuell. Es macht einfach richtig Spaß. Ich glaube, wenn vor 10 Jahren die beiden oder ein paar von den Top-Favoriten oder zwei Top-Favoriten auf Roubaix ausgefallen wären, dann hätten wir gesagt, gewinnt jetzt irgendjemand. Also
zweiten Reihe.
Ja, das klingt immer so ein bisschen despektierlich.
Ja.
Und heutzutage denkst du, ja, trotzdem ist es ein cooles Rennen.
Ja.
Und ich bin sehr gespannt auf Amstel und auf Lüttich, was da für Van der Poel geht. Weil ich glaube, Van der Poel, ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt schon mal gefahren ist. Wird sich dann zeigen, wie er da zurechtkommt auf dem. Ist halt schon was
ganz anderes. Ja, sind super viele Höhenmeter, einfach mit der, was über die Distanz gesammelt wird, finde ich halt irre, ne?
Ja, Lüttich ist einmal auch schon gefahren und Sechster geworden.
Okay, gut.
2020.
Ja.
In dem Jahr, wo Alaphilippe dachte, er hätte gewonnen,
ja,
gejubelt hat,
stimmt,
Roglic eigentlich gewonnen hatte und dann Alaphilippe auch noch nach hinten in der Gruppe versetzt wurde, weil er irgendwie eine Welle gefahren ist. Das war so ein richtiges Chaos-Finale.
Gar nichts bist du.
blamiert. ganz nach hinten mit dir, Junge.
Weil du dich blamiert hast. Das war peinlich. Nach hinten.
Schäm dich.
Nach hinten mit dir. Was wir nicht ganz übergehen wollen, ist Kölsch Represent. Wir haben es vorhin auch mal thematisch irgendwie überrannt. Pulit wird Vierter in Roubaix. War geil.
Haben wir am Mittwoch gesehen kurz.
Ja, was war's?
Ah, okay. Nur gratuliert zu einer geilen Saison. Ja. Er hat sich wahrscheinlich dann gedacht, hier schön nochmal Brabant. Kann ich auch. Ich glaube, der weiß gar nicht, ob er jetzt auch noch Amstel fährt. Aber so mit der Form
ist das ein super Gefühl, hast du hast ein gutes Bein, dann kannst du es irgendwie nochmal mitnehmen. Irgendwie. Also, er ist ja stark genug da als Helfer auch zu agieren.
Ja.
Ich fand es interessant, weil man konnte wieder sehen, wie war das Saxo Classic, wo er Zweiter wurde? Wo ist das im Frühjahr?
Nee, Omloop.
Omloop, genau. Du kannst wieder sehen, er hat gemerkt, im Finale habe ich nicht so richtig das Bein. So, ja, ich versuche es mit
völlig falschen Leuten unterwegs gewesen.
Genau. Und okay, die anderen werden mich safe übersprinten. Vielleicht mache ich es im langen Sprint, dass sie vielleicht nicht vorbeikommen, den langen Weg. Und dann sagst du, irgendwann hast du gemerkt, so, na, okay. Das war jetzt nicht dumm gemacht, das war einfach nur aus den Möglichkeiten das rausgeholt, was halt rauszuholen ist. Deswegen,
ich habe noch hier eine interessante Statistik jetzt, wo ich gerade mal bei Van der Poels Top Classic Results bin.
Mhm.
Bei den Monumenten. Er ist in seinem Leben 17 Stück gefahren.
Okay.
Das erste 2019. Was war seine schlechteste Platzierung bei einem Monument? Und er ist auch schon die Lombardei-Rundfahrt gefahren.
Okay.
2020.
Was war jetzt das Schlechteste? Also,
das war jetzt die Frage.
Ach so,
was das schlechteste Ergebnis bei einem Monument war, bei 17 Stück, die er gestartet ist.
Du hast fünf einmal 6 reingebracht, aber das glaube ich nicht so schlecht. 12.
Ja, 13.
13.
Ich gehe es mal ganz kurz durch.
Ja.
Flandern 2019 war das erste Monument. Vierter. Sanremo dann im darauffolgenden Jahr 13 als schlechtestes Ergebnis in einem Monument.
Sanremo. Ja, aber es ist ja auch dann das gewürfelteste.
Genau, dann Monument. Lombardei 10, Lüttich 6, dann erster Flandern, fünfter Sanremo, zweiter Flandern, dritter Roubaix, dritter Sanremo, erster Flandern, neunter Roubaix, erster Sanremo, zweiter Flandern, erster Roubaix, zehnter Sanremo, erster Flandern, erster Roubaix. Das ist schon, da kann man sich schon mal nochmal steigern. Also der 13. Platz hätte echt nicht sein müssen bei Sanremo.
Shame on you.
Versaut.
Und so eine Zehnter bei Roubaix war dann auch in dem Jahr, glaube ich, dass er also wahrscheinlich diese auch so 50 Kilometer lang hinterhergefahren und die Löcher geschlossen hat.
Bestimmt. Also dann auch nochmal interessant, auch wenn du aufs 2024er Pro Cycling Stats Profil von Van der Poel gehst, er ist erst 5 Rennen gefahren.
Das ist so irre.
Er ist Zehnter bei Roubaix geworden, hat Milano. Saxo E3 gewonnen, zweiter Gent, erster Flandern, erster Roubaix.
Und die Zehnter wissen wir auch, weil auch.
Weil er angefahren ist für seinen Teamkollegen, der gewonnen hat. Ja.
Wild.
Ah, der Mann hat Form, ja.
So krass, wenn ich 5 Rennen, davon 4-mal jetzt auch so UCI-Punkte, so 400, 400, 800, 800.
Weißt du, wie viel 800 UCI-Punkte sind? Weißt das du, ist richtig
Lifetime
viel.
Lifetime-Goal für so Conti-Fahrer, so einen UCI-Punkt mal zu holen, irgendwie mal, irgendwo mal in Top 10 irgendwas zu fahren, so ein 2.1 oder 1.2 so, dann so 800 Punkte.
800 Punkte, das ist schon, also wirklich. Naja, bevor wir jetzt den ganzen Profi-Teil hier zu lang strecken und nicht zum Thema kommen, wir wollten ja heute so ein bisschen über Training sprechen. Das ist wieder langweilig.
Wow.
Ich habe in letzter Zeit noch mal so ein bisschen über diese ganze Thematik mit dem Volume nachgedacht und habe auch sehe immer wieder auch, dass viele Leute sagen, es gibt eine starke Korrelation zwischen Volumen und Performance, und ich sehe das tatsächlich auch. Also ich sehe als allerersten Schritt aus meiner Sicht schon mal, dass man, oder wir haben es ja auch schon gesagt, es gibt keine Shortcuts für Volume. Also Volume musst du mitbringen. Vor allem, wenn du jetzt sagst, wir sprechen im Profibereich von Leuten, die halt sehr große aerobe Leistungsfähigkeit mitbringen wollen. Das ist da einfach, das muss man voraussetzen.
Ja.
Und konkret bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich mich einfach die letzten Tage noch mit ein paar Fahrern aus dem Profibereich unterhalten habe, und die fahren relativ viele Rennen, und da ist es halt auch so, kombiniert mit dem ganzen Reisestress und sowas, ist halt auch mal die Frage, wie wirkt sich so ein hohes Rennprogramm zum Beispiel auch aus und wie wichtig ist auch der Trainingsanteil an sowas. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, bei mir, ich frage mich, kann ich so Tage vor einem Rennen wie Steinfurt, also an einem Sonntag, kann ich den Samstag bei gutem Wetter nicht auch einfach langfristig fürs Training nutzen, und wie viel kostet es mich dann auch in meiner Rennperformance?
Mhm.
Dahingehend kam immer noch die Frage wieder mal auf, was passiert mit dem Blitztraining? Was macht das mit meinem Körper? Was muss ich regenerieren? Also Zeug, also gehen wir der Reihe vielleicht mal nach.
Es gibt so ein bisschen auch in so thematische Richtung, so was, so Race and Recover mäßig, was kann ich denn idealerweise ja. zwischen Rennen auch machen, und wenn ich jetzt mich nicht langfristig auf ein großes Highlight vorbereite, sondern ein paar Events habe, was kann ich, wie kann ich das Training drumherum gestalten und wie wirkt sich dann halt dieses Mehrtraining, Volumentraining, was potenziell halt Vorteile mit sich bringen könnte, auf die ja. Rennperformance aus. Du wolltest gerade ein Szenario aufstellen, erzähl mal.
Welches Szenario? Mein eigenes Szenario für...
Ja, du hast gerade so einen Auftakt gemacht.
Für Steinfurt, ja, ich hatte, genau. Ich
ja,
hatte
mach mal weiter.
ja, wenn wir von Steinfurt sprechen, ist Sonntagsrennen oder generell ist meistens bei einem Kriteriumsfahrer Sonntagsrenntag und der Samstag ist eine Vorbelastung und der Freitag ist dann bei mir ein Ruhetag.
So. Ja, das ist also typische, das heißt, klassische
Weise. Und dann hast du 3 Tage und wenn du einen Crit fährst, was 1,5 Stunden geht und eine Vorbelastung, die 1,5 Stunden geht, hast du 3 Stunden in 3 Tagen.
Das plus, heißt, plus eventuell den Montag als Ruhetag.
Du hast den Montag als Ruhetag, genau. Das heißt, in 4 Tagen fährst du 3 Stunden.
Wenn es jetzt immer nach unserem Plan, unserer Trainingsplanung, die irgendwie darauf abzielt, wenn du mittwochs mal eine Belastung fahren willst, hast du noch einen Dienstag, so einen Reinkommtag, 1,5 Stunden mit Intermittent Fatmax oder Fatmax-Einheit, dann machst du jetzt die nächste Intensität. Das heißt, du hast 5 Tage Invest für ein 1,5-Stunden-Rennen. Wobei im schlimmsten Fall dann halt vielleicht nach 12 Kilometern nicht mehr, aber die Rennwurst am Rand ist.
Okay, dann, ja.
Da will ich aber drauf trainieren.
Da würde ich drauf trainieren, genau. Dann würde ich dann nachher, dann folgt natürlich das klassische Straftraining. Das ist ganz
wenn,
klar.
Dann würde ich nach so 12 Kilometer stehst du dann am Streckenrand mit so einer Rennwurst mit Senf und dann denkst du so, Junge, der hat 5 Tage investiert für diese Rennwurst.
Genau. Also, das heißt, die Frage nicht, weil ich Angst habe, da direkt nach 5 Runden am Rand zu stehen, sondern wie kann ich diesen Samstag vielleicht auch ein bisschen mehr nutzen? Was passiert denn, wenn ich auch Volumen erhöhe? Mhm. Bei einer niedrigen Belastung kann ich eine 3 Stunden Vorbelastung fahren zum Beispiel. Ganz locker.
Ja, kommt auf so, ja, das bisschen, es kommt auf das physiologische Profil an. Ja, natürlich kommt das an, weil bei dir in deinem Fall würde ich sagen, wir könnten mal ausprobieren, dafür, aber tendenziell bist du der schnell zuckende glykolytische Benziner. Und bei denen, bei unserem Profil ist es halt einfach so, wir verkraften meistens, haben wir schon mal, glaube ich, bei Hit- oder Blockwochen thematisiert in der Podcast-Folge, wir verkraften ein bisschen weniger Training als vielleicht low-glykolytischer und Diesel-Typ Athlet. Wenn du so einen Typ hast mit 0,4er Rate, 0,4er Laktatbildungsrate, also sehr dieselig unterwegs, viel Typ 1 aerobe Fasern, der macht 40-20er Training, der sagt am nächsten Tag, jo, ich kann das nochmal und ich kann auch noch mehr davon. Und ich weiß halt, wenn es so Tage gibt, so 4x8 Minuten oder 5x5, vielleicht auch mal mit dem Best Effort Approach, also würde ich Intensität Gas geben, dann weiß ich, am nächsten Tag bin ich auch handlungsunfähig, weil halt viele meiner Energie, die ich erzeuge, irgendwie auch über mein Fast-Switch-System kommt und das erholt sich nicht in einem Tag. Wenn du mir versprechen könntest, jetzt mal hier als Coaching-Gespräch mit dir,
ja,
dass du wirklich, am besten sogar noch flach, 100% Low-Intensity fährst, so 3 Stunden, Tag vor dem Rennen, dann kann man sowas auch vertreten, weil dann können wir davon ausgehen, dass du wirklich viel Typ 1 Aerobenfaseranteil nutzt, dein Schnellzuckensystem etwas schonst und dann kann man sowas auch machen. Gerade bei den Dieseltypen kann man auch eher rangehen und wenn das Rennen, vor allem wie ein Steinfurt, also könnte man auch klassisch dazu zählen, in der, nehmen wir mal jetzt Kategorie Rundstreckenrennen oder allgemein solche Wochenendrennen, dann ist Steinfurt ja schon das lange Rennen unter den Rundstreckenrennen, ja, mit jetzt 94 Kilometer und einer 9-Kilometer-Runde, tendenziell flach, man kann gut sich schonen bis auf den einen Anstieg, du hast nicht diese 200 Antritte typischerweise im, ja, Crit und da geht es auch so ein bisschen darum, okay, ich muss nach vielleicht 1,5 Stunden anfangen, Performance zu zeigen und da kann man auch ein bisschen antrainierter mit ein bisschen mehr Volumen in das Rennen reingehen.
Ja.
Man kann immer auch sagen, je intensiver ich fahren muss, bei einem Crit zum Beispiel, je mehr ich anaerob in diesen hochintensiven Turbobereich stattfinden muss, desto erholter sollte ich auch in das, ja, Rennen reingehen. Je mehr gleichmäßige Leistung gefordert ist, Radmarathon, manchmal auch Zeitfahren, lange Rennen, wo man langsam, ja, reinrollt, dann kann ich auch antrainierter reingehen. Dann können auch die World-Tour-Fahrer mit einem Höhentraining zurückkommen, haben einen Tag Pause und gehen dann vielleicht auch in ein Vorbereitungsevent für Roubaix oder sonst was. Also all diese physiologische Beanspruchung ist so ein bisschen relevant und bestimmt auch so ein bisschen mit das Training davor.
Ja, gutes Beispiel eigentlich, Tour of the Alps. Alle kommen vom, ja, Höhentrainingslager wieder, du fährst lange Alpenpässe, du fährst jetzt keine 30 Sekunden, 1-Minuten-Kicker. Genau. Das sind so Dinge, wo du es gut machen kannst.
Und gleichzeitig willst du bei Amstel, willst du halt 3-Minuten-Performance hochtreiben. Da musst du feuern.
Da musst du schon
feuern.
Ein bisschen da.
Da musst du feuern, aber du musst auch, sein. Die Kunst ist auch so ein bisschen, du musst auch nach 4 Stunden feuern. So, ja. Und das ist halt so ein bisschen die große Kunst, die Fatigue Resistance aufzubauen. Generell bei Low-Intensity, High-Volume-Training. Was passiert da eigentlich auf zellulärer Ebene?
Das ist eine gute Frage, die hatte ich nämlich auch aufgeschrieben. Was passiert?
Willst du mir diese stellen einmal?
Was passiert denn bei Lit-Training, auch so vor allem im Regenerationsprozess?
wenn wir davon ausgehen, dass du wirklich Low-Intensity-Training machst, also wirklich immer wieder, und das kommen wir gleich mal auf die verschiedenen Szenarien von real stattfindendem Lit-Training nochmal zu sprechen, aber wenn du wirklich Lit-Training machst, dann hast du erstmal Fettstoffwechsel, den du antreibst, ne, den du benutzt, weil Energie hauptsächlich über die Fette kommen soll. Du hast immer wieder wiederholende Muskelkontraktion. Das muss man ja also mal faktisch festhalten. Also High Volume heißt ja auch viel fahren. Und viel fahren heißt dann auch wirklich viele Kontraktionen der Muskulatur. Wenn wir davon ausgehen, dass du eine Trittfrequenz vielleicht von irgendwie 90 hast, also 1,5 Kontraktionen pro Sekunde. So eine 5-Stunden-Einheit hat gerne mal 20.000 Sekunden. Das heißt, wir können uns vorstellen, wie viele Muskelkontraktionen dann in so einer langen Einheit stattfinden.
30.000.
Stark. dann hast du halt 30.000 Kontraktionen. Das heißt, 30.000 Mal wird dann auch
so ein Zeug hin und her geschiftet.
Calcium, genau. Immer wieder hin und her geschiftet. Calcium-Oszillation und Calcium-Shift ist ein Trigger, eine neuronale Aktivierung, ein neuronaler Trigger für Anpassung auf zellulärer Ebene.
Oh, direkt eine Frage.
Bitte.
Wenn der Shift der Trigger ist, fährt man dann besser mit hohen Frequenzen? Halt den Gedanken mal fest, ne? Wir wollen mal auch eine, ich will noch eine Folge zur Trittfrequenz und vor allem da in einhergehendem Talk gehen.
Ich habe da eine richtig spannende Studie gefunden.
Ja, nicht
weil,
jetzt, die kommt dann in einer eigenen Folge.
Weil wir am Montag, nochmal der Montag, hatten wir genau das Thema bei uns im Athleten-Call, der Live-Call für alle unsere Science-Coaching-Athleten. Jeden Montag kleinen Pitch-Vortrag, wir besprechen einmal ein Thema, wie zum Beispiel dieses Mal war es Drehmoment und Trittfrequenz.
Ja.
Studie gefunden, super geil, kann ich demnächst auch noch ein bisschen was zu erzählen. Und haben wir eine anregende Diskussion darüber geführt, in welcher Trittfrequenz ich wie unterwegs sein sollte. Auch Hit- und Lit-Training und auch Hit- und Lit-Belastung beim
Wettkampf. Und auch im Rennen, genau. So, ich habe hier Teamkollege Kian mir das Aberler-Rennen angeguckt und habe gesehen, Average Trittfrequenz 72.
Oh.
Und der Mann wiegt ein bisschen was, bringt halt auch viel absolute Leistung mit, aber mit einer 72er Frequenz kannst du ja mal ausrechnen, was das für ein Torque ist. Mhm. Wenn Maschine Kian seinen Bob da anschiebt. Also
Maschine Kian, wenn Bob kann in Steinfurt die langen Gerade vielleicht auch ein bisschen lower Cadence fahren, ist okay, diskutieren wir das demnächst. Aber gerade bei bestimmten Intensitäten, super interessant, das mal zu verändern. Ich würde sagen, im Trainingsaspekt, ich glaube, es ändert nicht so viel. Aber es ändert was mit der...
Hey, wir greifen jetzt hier nicht vor. Ne? Also das wird vielleicht auch der revolutionäre nächste Schritt. Alle sollten mit 110er Frequenz trainieren.
Oder eben nicht. Was passiert? Hört in die Podcast-Folge, die es noch nicht gibt, demnächst rein.
Wir auch noch keine Studien zu haben, aber wir können ja gucken, ob da was Spannendes zu finden ist.
Auf jeden Fall, aber ich will dich, das kann ich schon mal anteasern, was super Spannendes für die Schwelle herausgefunden.
Okay.
Egal. Also, Calcium-Oszillation, so, triggert CAMK, Calcium-Modulin-Kinase. Geil, finden wir gut, denn das triggert PGC1-Alpha und das wiederum, haben wir auch schon mal gesagt, ist so der Master-Switch für Anpassung auf jeglicher sauerstoffverarbeitender Ebene.
Da habe ich noch einen interessanten Einwurf. Da schauen sich einige Leute bei einigen Profiteams an, ob zum Thema Bicarbonat, ob PGC1-Alpha durch das Nutzen von Bicarbonat gesteigert wird. Und da gibt es wohl Studien, die das nahelegen. Das heißt, es kann sogar Sinn machen, auch das könnte eine Update-Folge zum Thema Bicarbonat sein, die hier im Podcast. Die zeigen, dass, oder es gibt den Ansatz, dass man das in den High-Intensity-Trainings sehr häufig verwenden sollte.
Weil auch zum Teil zellschützende Funktionen, wir haben ja gesagt, was es dann macht, für alle, die jetzt
wissen. Das kommt in der Podcast-Folge, Lukas.
Ja, aber, ja genau. Ja. Und für alle, die jetzt sagen.
Das muss im Raum stehen.
Aber ganz kurz, für alle, die jetzt fragen, was reden die von Bicarbonat? Wir haben dazu nämlich eine Podcast-Folge, die hört ihr euch am besten mal an. Bicarbonat.
Oder hört sie nicht an, weil wir einfach noch eine zweite machen.
Ja, wir machen nochmal eine spezifische zu dem Training, zu den Studien. Wir aktualisieren die ganze Folge, aber die Grundvoraussetzungen, die Grundlagen werdet ihr dann nochmal nachhören können. PGC1-Alpha wird durch einen Anstieg von Calcium aktiviert und fördert zusätzlich die Aktivierung von PEPA, weil es ein Co-Aktivator ist. Und durch das Andocken von PEPA die Genexpression eingeleitet wird.
Also kann man Calcium einfach noch dazu ballern?
Nein, es geht um Kontraktion. Es entfernt also Repressorproteine, sodass die Transkription stattfinden kann. Heißt wiederum einfach als wie eine Art Vortrigger für dann halt diesen Master-Switch, der dazu führt, dass Typ-1-Fasern leistungsfähiger werden. Mitochondriale Biogenese, auch das finden wir gut, weil Mitochondrien finden wir generell gut. Das hilft uns bei der aeroben Energiebereitschaft. Oxidative Kapazität wird sich erhöhen. Auch Kohlenhydratverfügbarkeit, auch sowas wie Kohlenhydrataufnahme wird dadurch gesteigert. Also alle so ein bisschen, ja, Prozesse, die da so ein bisschen reinspielen, die dazu helfen, einfach generell ausdauernder zu werden. Eine Sache, die ich jetzt mal ein bisschen rein ergänzen möchte, ist auch so ein bisschen dieses Race and Recover thematisiert. Wenn ich zum Beispiel High Volume Hit mache, Blockpriorisierung oder zu viel Intensität immer wieder in mein Lit-Training einfließen lasse, also Dirty Lit fahre. Dirty Lit ist für mich immer wieder so Intervalle.
Willst du jetzt schon zu den Dirty Lit rübergehen? Ich hätte noch ein, zwei Fragen zum Lit-Training.
Sonst mache ich jetzt nur das und dann halten wir das nochmal offen.
Okay, weil die erste Frage war ja, was finden für Regenerationsprozesse statt? Ich fahre jetzt relativ viel Lit, sage ich mal, in der Woche. Mhm. Wirklich konzentriere mich darauf, das richtig zu machen. Was muss man denn dann noch beachten? Also was sind die limitierenden Faktoren? Also wenn ich zum Beispiel High Carb fahre, also wirklich darauf achte, dass ich dann nie in ein Defizit gerate, dann müsste das doch eigentlich die Regenerationsdauer sowieso, aber den Regenerationsprozess deutlich beschleunigen, weil man viel weniger katabole Prozesse anschiebt.
Katabole Prozess hast du wirklich kaum. Also katabole Prozess im Sinne von Übersäuerung hast du kaum. Ja. Das ist schon mal gut. Ist ja auch so eigentlich die Hauptgrundlage dessen, was San Milan empfiehlt für oder auch stützt für seine These mit dem Zone-2-Training. Also das aerobe Training, warum Seiler auch sagt 80-20 oder sogar 90-10.
Ja.
90% im Low-Intensity-Training, 10% nur Schwelle und drüber. Und auf jeden Fall erstmal an der Stelle auf der Haben-Seite wenig azidotische, hoch anaerobe Prozesse, die Zellstrukturen auch angreifen können. Deswegen vielleicht auch Bicarbonate interessant.
Ja.
Gleichzeitig auch dieses, das, was wir gesagt hatten, Vorteil Calcium-Shift hin und her, weil du kannst erstmal stattfinden. Wer sich jetzt nicht gut verpflegt, kann erstmal kein viel Volumen fahren. Also wer sich schlecht verpflegt und immer wieder krachen geht, wird einfach den Umfang nicht fahren können. Ich bin aber auch an der Stelle, und das hat man auch schon häufig gesehen, ist, dass viel Volumen, sehr, sehr viel Volumen, weil du es gerade auf die Regeneration ansprichst, ja, auch dazu führen kann, dass du in der hormonellen Antwort auch irgendwann nicht mehr so ganz hinterherkommst. High-Volume-Training und ein bisschen Overreaching, wenn du es übertreibst, kann dazu führen, dass so eine Art Shift entsteht, Hormon-Shift, und dann hast du sowas wie Testosteron zum Beispiel, das Testosteron-Level geht runter. Auch ja so ein Balanceakt im Ausdauersport, gerade bei High-Volume-Training, das wissen vielleicht alle, die sich umfangreich auf einen Radmarathon vorbereiten oder vor allem die Triathleten, die super viel trainieren, dass irgendwann auch so ein bisschen so eine Monotonie sich einstellt. Du kannst irgendwie das Training schaffen, aber so richtig High-Perform im hochanaeroben Bereich kannst du nicht mehr so richtig. Nicht nur, weil du es nicht nutzt, sondern auch einfach, weil diese Energie nicht da ist. Und wenn du das übertreibst, auch wenn du halt genug Energie zuführst, aber trotzdem sehr viel Volumen machst, dann kann es einfach sein, dass du halt irgendwann mit geringerem Testosteronwert diese Trainingsanpassung nicht verkraftest. Und dann hast du wie so eine Waage, die immer austarierter ist, ne? Dann packst du mal überall ein Klötzchen drauf.
Kippelt die auch nirgendwo hin.
Ja, auf einmal nimmst du nämlich gleichzeitig auf der Anpassungsebene, auf der Regenerationsebene, nimmst du nochmal zwei Steine weg. Und auf einmal kippt das viel mehr. Und du machst vielleicht genauso weiter, immer eine Zwei Klötze. Nur was du vergisst, ist, dass immer auf der einen Seite zwei Klötze drauf sind beim Training und bei einem ist halt immer ein Klotz weniger und nochmal ein Klotz weniger und auf einmal kippt die ganze Waage und dann merkst du es einmal relativ spät. Das heißt, man kann jetzt auch nicht sagen, nur wenn man halt aerob unterwegs ist und super sich fuelt, dass man das halt erstmal durchgehend hochfahren könnte.
Okay, aber das ist jetzt schon mal ein Extrembeispiel von Overreaching in hoher Form. Also
das kann auch schnell passieren. Ich finde es interessant, ich hatte die Tage mal eine 3-Stunden-Einheit abends gemacht, weil jetzt ist ja aber wieder Tage ein bisschen länger. Jetzt
bist du hormonell ganz außer
Nein, ich hab gemerkt, obwohl ich mich gut gefühlt hatte, ich weiß nicht was, ich habe den Tag gut mich verpflegt und ich habe mich währenddessen gut verpflegt. Ich habe ein Gel genommen und zwei Flaschen mit Carbs und was gehabt und ich bin wirklich im Pulsbereich auch von 128 gefahren. Super easy, immer so 180 Watt, 170 Watt. Und ich bin nach 2,5 Stunden so krachen gegangen. Also ich weiß nicht, manchmal gibt es so Tage, dann habe ich das Gefühl, dann funktioniert es dann was auch immer nicht. Und wenn das aber immer wieder so passiert, auch wenn ich sage, ich fahre ja aerob und ich habe mich eigentlich gut gefühlt, dann ist es trotzdem irgendwo, vielleicht auch in Kombination mit 2 Tage vorher Intervalle und sowas, dann ist trotzdem irgendwo aber auch immer wieder ein Anschieß. Man muss das schon ein bisschen bewerten können, auch wenn man sagt, ich habe ja genug reingefühlt und ich bin auch locker gefahren. Muss man schon entscheiden, war es denn auch wirklich locker und hat mein Körper es wirklich verkraftet oder bin ich einfach grau, wenn ich jetzt zu Hause ankomme?
Ja, ist ganz interessant. Also man muss natürlich auch genau schauen, was man da reinschüttet, welche Kohlenhydratmischverhältnisse und. Aber ja, okay. Das heißt, es ist nicht das Allheilmittel zu sagen, solange ich mich gut verpflege, kann ich hier Volumen schrubben. Also wir müssen auch darauf achten, dass die Regenerationsprozesse, also das hormonelle Gleichgewicht da bleibt. Du hast gesagt, wir brauchen genug Zeit für die Anpassungs- und die Transkription.
Deswegen würde ich viel eher so ein bisschen, wenn wir es schon mal vorwegnehmen, was wir vielleicht nochmal zusammenfassen, Steinfurt oder einfach generell andere Rennen, Training erhöhen und vielleicht mal die Ruhetag-Vorbelastung Radrennen, Struktur aufweichen und sagen, okay, vielleicht mache ich das mal anders, vielleicht bis zum Freitag ran trainieren und den Samstag als entlassenen Tag, wenn Sonntag das Rennen ist, ja, anstatt Ruhetag, Vorbelastung, Rennen, könnte man sagen, ich gehe einen Tag weiter.
Genau, bei Steinfurt würde das gehen, bei einem, ja, Crit, wo du halt sagst, ich muss hier richtig viele Antritte machen, machst du eher diese Kombi, die wir sonst besprochen haben, mhm, Freitag Ruhe, Samstag Vorbelastung, Sonntag, mhm, Rennen, aber je aerober die Challenge ist, desto länger kannst du auch ran trainieren. Und ich habe damit aber auch tatsächlich in Crits jetzt mal nicht so eine schlechte Erfahrung gemacht. Ich sag's aber auch immer wieder, ich als Hobbyfahrer, als Amateurfahrer trainiere jetzt auch wahrscheinlich nicht so am Limit, wie es Profis machen, mhm, machen würden.
Ja, genau. Und bei den Profis gibt es ja so ein bisschen, oder ja, bei sehr ambitionierten Amateurfahrern und Profis gibt es ja immer so einen Anspruch, okay, ich habe vielleicht A-Highlights und B-Highlights und ich kann bei dem einen ein bisschen rantrainieren. Gleichzeitig bin ich aber als Coach auch gerne der Fan, wenn ich sage, ey, du hast ein Rennen, was ansteht. Kann man aus dem Training rausmachen. Ja, aber ich möchte auch, dass du halt bei dem Rennen performen kannst. Was bringt mir das, wenn du irgendwie auf
Diskussion kenne ich mit dir.
Ja, wenn du da auf Halde rumfährst. Ich will auch, dass du da halt mitlieferst im Rennen, weil dann ist auch das bessere Training.
Mhm. Ja.
Hashtag Mallorca, Trainingsrennen.
Ja. Gut. Das heißt, der Punkt, Lit-Training kann man schon ein bisschen hoch skalieren, mhm, muss auf ein paar Sachen achten.
Es ist die risikoreichere Version der Vorbereitung für ein Training. Kann man mal machen. Genau.
Und wenn, also der Punkt ist, mhm, wenn, dann Lit.
Genau.
Also das ist der Punkt, Lit, der jetzt als nächstes hier auf der Liste steht. Dann wirklich Lit.
Ja.
Weil, wenn wir darüber hinaus fahren, also auch Zone 2 oder dann mal an die Schwelle gehen oder Sprints fahren, dann führt das dazu, dass das die Gleichung gar nicht mehr aufgeht, weil der energetische Load so hoch ist, der Verbrauch ist so hoch. Du hast, wie gesagt, wie hast du es gerade schön ausgedrückt? Also, wenn du Laktat produzierst, dann hast du auch.
Du musst, auch wenn du es energetisch glaubst, hinterhergekommen zu sein mit ausreichend Fühlen, ist das, ja, ich kann ja Intervalle fahren, weil ich habe ja auch hier 90 Gramm aufgenommen, 100 Gramm sogar. Bedenke nochmal, dass du, sobald du Intensitäten enorm einbringst in dein Training, es sein kann, dass deine Fettoxidation die nächsten 20, 30 Minuten ein bisschen gehemmter ist. Du bist noch kohlenhydratverbrauchender unterwegs, als du eigentlich vielleicht annimmst, auch wenn du 180 Watt fährst. Das heißt, immer diese Zwischenwellen, keine Ahnung, Training Bergische, hier nochmal 350 Watt, da nochmal 300 Watt, da nochmal Standgas hier und da nochmal, dann wieder passiv in der Abfahrt, weil da trittst du auch nicht, ist auch kein aerober, also ist nicht das aerobe Training von 170 Watt, sondern du fährst nicht. Das heißt, am Ende hast du dann On-Phase, vielleicht zu intensiv, Off-Phase durch Rollen und so ein bisschen verfehlst du diesen eigentlichen Lit-Bereich. Und auch dann kann es halt einfach sein, dass, und jetzt kommt so der nächste Punkt, wann man sowas vielleicht nicht machen sollte, wenn man vielleicht auch die Rennen sehr intensiv gefahren ist und viele Rennen auch hatte, dann kann es auch sein, weil das ist ja auch ein Hit-Training, beziehungsweise Sit-Training. Und das definiert so ein bisschen, neben anderen Prozessen, einen hohen Verbrauch von Energie. Das meinst du allgemein gesagt, also sehr viel ATP, also energiereiches ATP, wird zu energieärmeres AMP, energiereich ATP, AMP, triggert die AMPK, Adenosin-Monophosphat-Kinase. Das ist eigentlich ein Trigger für auch PGC1-Alpha, deswegen ist HIIT-Training ja auch gut für unsere Verbesserung, richtig, bipolarer Trainingsansatz ergibt sich dadurch. Allerdings, wenn du sehr viel von dieser AMPK triggerst, ist auch ein bisschen interessant, weil das kann dazu führen, dass die mTOR-Kaskade gehemmt wird und die ist wiederum, das ist heute ein bisschen komplizierter, die ist für die Proteinbiosynthese verantwortlich. Heißt übersetzt, wenn du zu viel Intensität draufklopfst, zu stark AMPK triggerst, sorgst dafür, dass Zellwachstum wiederum gehemmt wird. Ist so ein bisschen wie, es ist relativ logisch, hau nicht so häufig auf dein System, dass du, und erwarte dann gleichzeitig, dass noch die VO2 Max super Boost bekommt, wenn du das viel zu viel machst. Viel ist gut manchmal, aber zu viel ist auf jeden Fall nicht besser.
Deswegen kein High Volume und High Intensity gleichzeitig.
Zum Beispiel. Oder Hit-Wochen haben auch irgendwo ein Ende. Und nur weil es geht, muss man nicht auf 12 Einheiten hochdrehen.
Ja.
Rundstreckenrennen, jedes Wochenende zwei Rennen zu fahren, in der Woche nochmal mittwochs in Intensität zu fahren. Jetzt guck mal dann drumherum, das Training, selbst wenn du zwischendurch Ruhetage und Vorbelastung machst, habe ich teilweise einen Athleten oder Athletenprofile gesehen, wo ich sage, Junge, du machst seit drei Wochen nichts anderes außer on und gar nichts. So, du hast ja diese Volumenphase nicht mehr. Das heißt, schau mal vielleicht, und das ist auch so ein Aspekt in die Zukunft schauend, vielleicht mal ein Wochenende kein Rennen, dafür dann anderthalb Wochen Volumenblock irgendwie einzubauen, Low Intensity, bereite dich vielleicht besser vor auf die Wettkämpfe, als immer wieder das zu trainieren, was du im Rennen auch machst.
Ja. Ja, das kenne ich. Das ist meistens, ich meine, wir haben beim letzten Mal besprochen, so nach einem Trainingslager mit viel Volumen kann man dann einen Intensitätsblock draufsetzen. Ich würde sagen, bei mir ist das nach der nächsten Woche zum Beispiel, ist es schon wieder, da reicht es dann auch mal mit den Intensitäten.
Ja.
Hier kurz an der Stelle, da ich auf den Wetterbericht geguckt habe, wird der Lukas nächste Woche die Challenge angehen mit den 5 Swift-Rennen am Stück. Und ich werde euch jetzt dazu einladen in unserem Swift-Club.
Lukas
schielt gerade schon so ein bisschen. Aber es passt doch auch. Es werden 11 Grad und Regen in Köln. Das gibt nichts Schönes draußen für dich. Und deswegen für den
keinen Grund für dich draußen
zu
fahren.
Für den nächsten Vlog. Ich könnte dir vielleicht erlauben, dass du gegen Ende des Blogs vielleicht nochmal mit Bicarbonat ein bisschen rumtestest. Dann haben wir nochmal was Spannendes damit drin. Und wenn euch auch nochmal so ein interessantes, vielleicht auch noch ein Low Carb.
Was?
Wenn euch noch was Interessantes einfällt, könnt ihr uns das auch schreiben.
Hey, lass mal 6 Faktoren reinbringen, damit wir nachher gar nichts sagen können.
Gar nichts. Also wir haben möglichst viel Variablen, damit wir nichts auswerten können.
Das nennt man Quadruple Blind. Weder die Testperson, noch der Tester, noch der Test, noch das Produkt weiß, was hier abgeht.
Was passiert? Absolutes Chaos im Science-Vlog. Einziges wichtiges Ergebnis muss halt sein, dass es Lukas schlecht geht. So, wie bin ich jetzt darauf gekommen?
Rettet mich in den Insta-Nachrichten. Schreibt einfach, dass wir das nicht machen.
High-Intensity
ja.
Blöcke. Ja, ich finde, bei mir ist dann auch mal wieder ein bisschen Volumen danach angesagt.
Mhm.
Weil es auch mal bei mir persönlich ganz, ganz gut tut, um sowas mal reinzubringen nach den ganzen Swift-Rennen. Du hast gerade eben schon mal angesprochen, was passiert denn eigentlich, wenn ich so ein bisschen Sprints fahre oder über die Wellen drüber drücke. Das fand ich nochmal ganz interessant, oder fände ich ganz interessant, wenn wir das nochmal erklären.
Da machen wir mal eine gesonderte Folge zu.
Auf gar keinen Fall, das ist zu wenig. Also, wenn ich es jetzt richtig wiedergebe, wenn du Laktat produzierst, egal in welcher Höhe, muss es ja auch wieder abgebaut werden. Es wird ja auch wieder verstoffwechselt im Mitochondrium. Und dann ist da, wo es gerade ein 1-Fett
wo 1-Fett
Fett-Molekül
mach mal weiter.
Verstoffwechselt werden könnte, sitzt halt so 1 Laktat und sagt sich, nee, Bro, ich bin dran.
Ja, ich verstopfe den Eingang.
Verstopfe den Eingang so, ey, erstmal hier den Laktat wegmachen und dann den Fettanteil wieder. Das heißt, das ist das, was du meintest, es läuft so ein bisschen ineffizienter. Du hemmst das Ganze so ein bisschen.
Ja.
Und was auch Dan Loang mal zu mir gesagt hat, er meinte ja, bei seinen Triathleten vor allem, du willst halt auch schauen, dass die nicht drüber gehen, weil das ist auch das, was du meintest, es hemmt dann so ein bisschen und der Körper bleibt dann eher so ein bisschen tendenziell, wenn er checkt, da ist Kohlenhydrat verfügbar, dann sagt er, ist doch eigentlich eine ganz nice Methode, hier die Kohlenhydrate zu nehmen.
Ich weiß gar nicht, ob es eine Anpassung ist im Sinne von hier, oh, ich habe registriert, dass da Benzin da ist, ob es so rumläuft oder.
Das ist jetzt auch sehr einfach von mir ausgedrückt gewesen.
Ja, ja. körperliches Verstehen mit Lennart.
Also der sagt.
Der sagt dann, Bruder, komm hier nicht rein.
Mach du mal weiter, damit das Niveau hier wieder steigt.
Der sagt zu den Fans so, Bruder, also. Nee, das Ding ist halt viel eher, dass die Transportenzymatik für Fette ins Mitochondrium ein bisschen gehemmt dadurch ist, dass es sind ähnliche, ja, es ist ein bisschen wie wir schon mal bei Koffein sagten, es sind ähnliche Strukturen, die halt dann auf andere Seite genutzt werden. Deswegen erklärt es übrigens auch, warum bei zunehmender Intensität irgendwann der Fettstoffwechsel abnimmt, Richtung Schwelle. Man könnte ja sagen, hey, warte mal, Sauerstoff ist ja noch irgendwo vorhanden, warum hört das denn?
Aber mehr Laktat schwirrt darum.
Nicht Laktat, sondern wirklich, weil die Kohlen, Produktion der Glykolyse, das Pyruvat aus der Glykolyse, immer nachher das Pyruvat, was an den Mitochondrium reinkommt und was auch nachher verstoffwechselt wird, trotzdem aber Enzymatik nutzt, die eigentlich dafür gedacht ist oder genutzt wird auch, um Fette ins Mitochondrium zu bringen. Das heißt, so ein bisschen, wir haben ja schon mal gesagt, ja, wie können wir das vergleichen, wie zwei Türsteher im Club, nur dass irgendwann der eine Club beliebter ist und dann irgendwie der andere es komplett gar nichts mehr zu tun hat und dann bringt er die Leute nicht mehr rein.
Ja, aber gleichzeitig müsste ja eigentlich auch mit steigender Intensität auch mehr Laktat da sein, was auch abgebaut wird. Also tendenziell kommen da mehrere Dinge wahrscheinlich sogar zusammen.
Genau, aber erklärt auch, warum du zum Beispiel, wenn Laktat da ist, du trotzdem Fettstoffwechsel betreiben kannst, wenn du zum Beispiel Laktat abbaust, aber trotzdem Fettstoffwechsel betreiben kannst, wenn die Intensität geringer ist, ist es nur immer noch dieses Acetyl- oder Acyl-CoA-Coenzym, was letztendlich auch für die Fettoxidation mitunter relevant ist, was dann nicht rein ins Mitochondrium gelangt und dann halt da genutzt werden kann für den aeroben Prozess und deswegen halt auch so ein bisschen da diese temporäre Hemmung der Fettoxidation bedingt. Das heißt, auch da, und jetzt die Frage, ist eigentlich so ein kurzer Antritt da auch relevant oder macht das eigentlich was physiologisch? Ich habe das schon mal, glaube ich, erzählt, als ich mal Moxie gefahren bin im Lit-Training oder auch im Gravel-Training, mir das mal angeschaut hatte, dachte ich mir so, ich bin ganz nah ran habe ich rangezoomt, wirklich nah, jede Sekunde mir angeschaut und habe festgestellt, da ist so eine Autobahnbrücke, so man fährt dann irgendwie mit 200 Watt die ganze Zeit und auf einmal steht man so auf und macht so 3-4 Tritte irgendwie auf 280, 380, 330, 340, setzt sich wieder hin. Und dann fährst du nochmal weiter, ich fahre 170 Watt und auf einmal diese, die Oxygenierung meines Muskels von irgendwie 65, 65, 65 runter auf bis zu 30, werde ich so 10 Sekunden später und dann wieder sukzessive hoch. Das heißt, dieses Ausschöpfen, dieses Delta, das ist auch wirklich, war auch wirklich nachvollziehbar und einsichtig. Und da muss man auch sagen, auch wenn das nicht wehtut, auch wenn der Puls sich nicht erhöht und auch wenn Laktatwert wahrscheinlich gar nicht so hoch ist, es passiert zellulär auf jeden Fall was, weil du hast die 350 ja gemacht. Die fallen ja, sind ja keine versteckten 350.
Ist immer so ein bisschen so, ja, vielleicht merkt der Körper es ja.
genau das. Puls geht ja gar nicht hoch.
Puls hat sich gemerkt.
Ne, echt so.
Alles gut.
Ja, das sind Sticky Watts, die du den ganzen Lit-Training fährst, nur weil du denkst, der Puls geht nicht hoch.
Ja. Okay.
Ja.
Wollen wir mal zusammenfassen oder auch ein bisschen auf die Frage eingehen, wann ist Training zu viel, wann ist Low-Intensity-Training zu viel, vor allem in Kombination mit dem, mit Wettkämpfen. Mhm. Wir müssen halt darauf achten, ja, es macht Sinn, dass man viele Carbs konsumiert, aber das ist auch nicht das, was dann verhindert, dass du müde wirst. Die hormonelle Komponente mit drin gehabt.
Denk an die Waage.
Die Waage, genau.
Wir wollen durch High-Volume-Training, Low-Intensity diesen Calcium-Shift erzeugen, dadurch einfach eine Antwort auf zellulärer Ebene vorbereiten. Wir hatten es ja so ein bisschen in der letzten Episode mit dem Trainingslager. Was ist eigentlich so der Effekt vom Trainingslager und dann halt ein Training draufzusetzen? Wenn aber das in einem falschen Zeitpunkt trifft, kurz vorm Rennen, kann es aber sein, dass du einfach, wenn du zu viel Training machst, auch dich einfach nicht gut vorbereiten kannst für das Rennen. Denk auch an die Beanspruchung, die Anforderung an das Rennen.
Ja.
Muss ich da anaerob performen? Möchte ich aber auch mein Fast-Switch-System und alle Systeme eigentlich gut nutzen? Heißt, eine Erholung sorgt auch dafür, dass deine Rekrutierung der Fast-Switch-Fasern auch da ist. Zu viel Erholung, hast du schon mal, das haben wir, glaube ich, letztes Jahr in Poolheim drüber gesprochen, zu viel Erholung sorgt auch nicht dafür, dass du gut performst, weil dann kann es sein, dass du meinst, glaube ich, bist losgefahren mit Krämpfen direkt, dass da aber gar nichts funktioniert.
So, nachdem ich in USA war und
genau,
Pause
gemacht
habe, da bin ich nach 10 Tagen 180 Pause. Watt gefahren und hatte irgendwie so Krampfansätze, dachte ich so, was geht jetzt ab?
Und das ist dann auch nicht wirklich hilfreich. Das heißt, da ist auf jeden Fall relevant, dass man da ein gutes Verhältnis findet. Wenn das Rennen aber nicht ganz so intensiv am Anfang ist, kann man auch schon mal überlegen, da ein bisschen mehr Training draufzusetzen. Und man kann mal überlegen, ein Wochenende mal kein Rennen zu fahren und dadurch einfach mal ein Blockvolumen einsetzen zu können, damit man nicht nur Intensität und Off-Phasen hat. Gerade halt für alle, die halt regelmäßig Crit-Rennen fahren.
Gut. Was übrigens noch gefährlicher ist, um beim Rennen nicht zu performen, habe ich gestern gemacht, Schuhplatten gewechselt. Und
jetzt hast du wieder einen Gastrocnemius lateralis, der zu viel Spannung hat.
War vorher sowieso nicht gut, also habe ich gedacht. Und außerdem, die Schuhplatte war so weg, dass ich kaum noch einklicken konnte. Und wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass am Ende ist es, glaube ich, oder fühlt sich das, meine Problematik mit dem Bein wird besser, wenn ich mehr Schuhplatte habe, weil ich dann weniger hin und her wackel.
Ja.
Ich habe es irgendwie nicht ganz so geil hingekriegt, der Edding ist leider verlaufen. Und das heißt, ich muss ein bisschen raten, habe aber hoffentlich eine ganz gute Position gefunden. Okay. Nur was ich weird finde, dass ich bei den blauen Shimano-Schuhplatten das so häufig habe am Anfang, kann ich nicht mehr richtig ausklicken. Hat das noch jemand anders gehabt? Hast du das schon mal gehabt? Ich klicke, drehe den Fuß, wie sonst auch, normal klickt das dann raus und dann drehe ich und dann muss ich nach oben irgendwie so ziehen. Das heißt, fälle ich jetzt in Steinfurt, einfach da beim Warmfahren oder so, beim Rumrollen da, bei einer Nummernausgabe, wenn ich da einfach umfalle, lach mich bitte nicht aus. Das ist bei den gelben Platten früher nicht so gewesen, ich fahre jetzt seit 2 Jahren die blauen. Ja. Und jetzt, wenn die neu sind, komme ich nicht aus dem fucking Pedal raus.
Du hast halt diese eine, man muss mal die Platten, SPD-SL-Platten, ne, wenn man die umdreht, wenn man drauf schaut, hat sie so eine Ausfahrschiene und die ist ja irgendwann so ein bisschen durchgenudelt, weil immer wieder diese Klemme, die hinten reingreift, immer wieder drüber ratscht. Muss mal schauen. Und dann hat am Anfang.
Ein bisschen abfallen wahrscheinlich, ne?
Ja, so abfallen würde ich
ganz
jetzt.
Ganz bisschen Plastik muss da weg.
Ja, ich würde es nicht machen, weil dann hast du wieder mehr Spiel im Schuh. Ich würde das erstmal so lassen, aber beim Ausklicken ein bisschen mehr dran denken, weil du hast so eine Kante mehr, die später weg ist. Deswegen also ist es
so. Wenn ich in so einen Sturz reinfahre und dann da zum Stehen komme, falle ich auf jeden Fall trotzdem einfach so richtig unnötig um. Weil ich komme weder links noch rechts, komme ich richtig raus.
Wir hoffen dann in dem Szenario auf genug Kameras im Feld. Okay, spannend. Ich habe auch noch etwas anzukündigen, eine wichtige Sache, nicht in ganz eigener Sache, aber jetzt an die Community auch nochmal, für die langjährigen Podcast-Hörer und Lennart auch an dich, erinnerst du dich noch an dein Wappen vom Poolheim? im September. Mhm. War geil, ne, vor 2 Jahren. War krass. Wollen wir alle wieder machen, auch Hobbyrennen, möglich geile Strecke, macht Spaß. Und damit das möglich ist, 8.9. ist das Rennen. Es fehlen anscheinend wieder noch ein paar Helfer.
Ja.
Deswegen nochmal ganz kurz Appell, es fehlen jetzt anscheinend, die bis zur nächsten Woche sich melden müssen, eine unglaubliche Anzahl von 4 Helfern, um das Rennen stattfinden zu lassen. Das okay, heißt, krass. Meldet euch mal bitte, wer alle jetzt im Umkreis Köln, die am 8.9. gerade denken, ganz geil, ich würde ganz gerne mich an der Strecke hinstellen. Stellt euch vielleicht mal zu zweit dazu. Ihr habt ein bisschen was zu erzählen, ist ein bisschen was an Happening, passiert da was, ihr kriegt
wir nachher, spendieren einen Kasten Bier. Oder
und Trainingsplan for free und es gibt vom Pudheimer SC nochmal einen Kuchen, vor allem für alle, die da stehen. Meldet euch bei Instagram mal bei @radteampulheim. Macht das mal, weil das Rennen ist wirklich geil. Da machen wir auch wieder was raus. Wir machen eine Vorbelastung etc. zusammen und einen Trainingsplan können wir auch wieder raushauen. Deswegen, alle, die jetzt denken, ganz ehrlich, so einen halben Tag dahin stellen, man kann sich ein bisschen aufteilen. Man kann ja selber Rennen fahren, danach an die Strecke. So machen wir es dann auch. Lass mal jetzt ein paar Leute da jetzt irgendwie auch anmelden. Die brauchen nur verpflichtende Zusagen, dass sie halt dann die Stelle besetzen können. Macht das mal.
Ich denke, mit der Science Community zusammen sollten wir das hinbekommen. Also nicht, auch wenn ihr selber nicht könnt und jemanden kennt, der radsportaffin ist und sagt so einen halben Tag, macht es mal, es ist wichtig, dass wir diese Rennen am Leben halten.
Auf jeden Fall. Und daran soll es jetzt nicht scheitern.
Genau. Gut.
Gab es noch mehr Ankündigungen?
Ankündigungen. Ich habe meine wichtigste mit dem Swift-Blog da jetzt schon.
Swift-Blog, du ja.
Du darfst dir drei.
Ich darf noch 2 Sachen sagen, ja.
3 Rennen darfst du dir aussuchen auch.
Nett von dir. Nochmal eine Sache. Am Montag beginnt dann, warte mal, jetzt kurz muss ich selber rückwärts rechnen, stimmt das? 1, 2, 3, 4, 5, nein, beginnt nicht. Am Montag ist aber käuflich erwerblich der Rund-um-Köln-Trainingsplan. Der beginnt am 22., sind 5 Wochen bis Rund-um-Köln. Bitte checkt das nochmal ab, wenn es in der Beschreibung anders steht, dann habe ich mich jetzt gerade verzählt. Also ab Montag, nächste Woche einzusehen, in der Beschreibung steht, wann er starten soll. 5 Wochen Vorbereitungsplan für Rund-um-Köln. 70 Kilometer, 130 Kilometer für verschiedene Leistungslevel. Macht auf jeden Fall richtig Bock. Wir haben letztes Mal schon gesagt, wir machen was vor Rund-um-Köln nochmal. Ja. Auch sehr cool. Ja, und irgendwas das mit dem Vlog und Zwift-Rennen. Gott, habe ich da keinen Bock drauf. Achso, nee. Und wenn ihr Bock habt, Video am Wochenende kommt auch wieder raus. Geht so ein bisschen mit der Masterclass auch zum Teil weiter. Deswegen schaut mal vorbei. Was ist Normalized Power?
Ja, auch ganz gut.
Ja.
Ist nicht so der, ist so ein Parameter, wo die meisten Leute jetzt nicht viel mit angeben sollten.
Kommt drauf an.
Wenn die Leute immer so, Normalized war aber so und so viel.
Ja, warum das dann die Zahl so hoch ist, das erfahrt ihr dann in dem Video. Deswegen, wir wünschen euch viel Spaß, gute Woche, gute Trainingswoche. Kommt mal meldet euch bei Pulheim und kommt nach Steinfurt zum Gucken, wenn ihr Bock habt. Wird ein gutes Wochenende. Und dann noch das mit dem Swift-Rennen.
Geil. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.